Inside Universitätsmedizin Mainz. Spannende Einblicke für alle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Universitätsmedizin Mainz. Heute ist Jana Krämer bei mir und sie ist Studienbotschafterin für eine Studie mit welchem Namen?
Ex-Eat-On.
Ex-Eat-On. Also es geht darum, Essanfälle zu vermeiden.
Genau.
Und dafür Studienbotschafterin zu werden, ist ja was ganz Besonderes. Worum geht es in dieser Studie?
Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich dabei sein darf. Denn diese Studie richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren mit Essanfällen. Mhm. Und bei dieser Studie wird untersucht, ob eine zusätzliche Übung zur Standardbehandlung dazu führt, dass sich die Essanfälle weiter reduzieren. Das Spannende ist, dass es online stattfindet. Okay. Und das macht natürlich den Zugang für die Jugendlichen sehr, sehr viel niederschwelliger. Und das ist das Wertvolle.
Ich glaube, dass ja zunehmend Jugendliche davon betroffen sind. Und wenn die das jetzt hören, wie könnten sie sich für diese Studie bewerben?
Bei mir auf den Kanälen werde ich sehr viel über die Studie erzählen und ich werde dazu einladen, teilzunehmen. Und immer unten drunter werde ich auch die Internetseite zeigen und nennen, wo es dann die weiteren Infos gibt.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen.
Gerne.
Deshalb darf ich dich fragen, du bist nicht nur Studienbotschafterin, sondern warst auch mal selber betroffen. Mhm. Und deshalb kannst du vielleicht die Antwort mir auch geben, wie man als Eltern, als Freundin, Freund auf Menschen zugeht, die genau diese Problematik haben. Soll man ignorieren? Soll man es ansprechen? Und wenn man es anspricht, wie macht man es am besten?
Also ich finde, am meisten hat mir so dieser Zwischenweg geholfen. Nicht zu offensiv, weil ich war sehr, sehr schambehaftet. Für mich war das die schlimmste Sache, das, was für andere Menschen so das Einfachste und Normalste der Welt zu sein scheint, das Essen, war für mich der Endgegner. Und für mich war es gut, den Raum zu schaffen, dass der Mut größer war als die Scham. Mhm. Und Vertrauen aufbauen und zeigen, hey, ich bin für dich da. Und sagen, ey, ich sehe, dass es dir nicht so gut geht, wollen wir mal reden. Einfach ein Angebot schaffen. Durch die Tür. Da muss dann der oder die Betroffene selber gehen, weil das erfordert dann auch schon eine bewusste Entscheidung.
Wie war das bei dir mit dieser sogenannten Krankheitseinsicht oder wo du gemerkt hast, dass du vielleicht von externen Hilfe brauchst? Weil lange Zeit hast du es ja vielleicht noch als normal oder irgendwie kaschiert betrachtet. Was war der Moment, wo das auch aus dir rauskam und was dich dann vielleicht auch dazu motiviert hat, jetzt so breit darüber zu reden?
Es war wirklich der Moment, dass ich erkannt habe, Freunde sind Freunde, Familie ist Familie, aber Therapie ist Therapie. Das sind Experten. Und die schauen nochmal ganz, ganz anders drauf. Und die haben auch wirklich die nötige Expertise, um das Ganze auch ganzheitlich zu betrachten und um auf dem Weg raus aus den Essanfällen an der Seite zu sein. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Einsicht gewesen, dass man Hilfe holen darf. Und dass das nichts mit sich gönnen oder irgendwie damit zu tun hat, sondern wenn man ein Problem hat, hat man es verdient zu wissen, dass man nicht damit alleine ist. Diese Binge-Eating-Störung ist die häufigste der Essstörungen und trotzdem wird es ganz, ganz häufig damit verwechselt, dass man undiszipliniert ist. Ach, mach doch mal FDH und iss doch einfach nur mal weniger. Und damit wird halt auch gar nicht so ein Bewusstsein für diese Krankheit geschaffen. Aber jeder, der darunter leidet, der hat es verdient, dass da jemand ist, der ihn daraus begleitet.
Du hast das Schlagwort eben genannt, Binge-Eating. Und du bist ja auch Autorin, bist in sozialen Medien extrem aktiv. Ich bin beeindruckt, wie viele Follower du hast. Ich glaube, über 1 Million. Du hast auch ein Buch geschrieben. Also es scheinen ja sehr viele Menschen, sich mit dir zu identifizieren oder auch Sorgen zu haben und das auch zu reflektieren. Hast du viele Menschen, die dir vielleicht schreiben, wo du merkst, die brauchen so viel Hilfe, dass du sie dann auch in dieser Richtung berätst oder ihnen ein Hilfsangebot machst?
Unbedingt. Weil ich weiß, wie es ist, sich zum ersten Mal zu öffnen und zum ersten Mal zu sagen, ich glaube, ich schaffe das nicht alleine. Und deswegen bin ich total dankbar, dass ich mich da einbringen darf. Und es gibt ja auch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber, und das finde ich so schade, ich weiß, wie schwierig es ist, in eine Praxis zu gehen, sich dort anzumelden, sich dort zu zeigen. Und deswegen finde ich es so toll, dass unsere Studie online stattfindet, weil ich glaube, dass das der Raum ist, wo sich Jugendliche inzwischen aufhalten, wo sie sich geborgen fühlen und wo man es dann auch schaffen kann, sie da abzuholen, wo sie stehen. Und deswegen finde ich das ganz besonders großartig.
Du klärst sehr breit auf und bist auch diese Studienbotschafterin. Das Ganze läuft digital. Also Menschen können sich an dich wenden, aber du bist auch manchmal vor Ort und interagierst. Was empfindest du als wichtiger, das persönliche Gespräch oder auch den Austausch über digitale Medien?
Es ist die Mischung. Ich darf an Schulen auftreten, ich darf für das Thema Essstörungen sensibilisieren. Und wenn die Schülerinnen und Schüler merken, dass das da nicht irgendwie ein Theaterstück ist oder ein Vortrag im klassischen Sinne, sondern das ist, ja, meine Geschichte, mein Leben ist, was ich denen anvertraue, dann werden die so berührbar und so offen und ehrlich. Und wenn dann hinterher noch mal ein Selfie gemacht wird oder noch mal ein Autogramm, dann flüstern sie, ich schreibe dir bei Insta. Sag ich, okay. Und dann endlos lange Nachrichten, wo sie so mutig und so offen sind. Und das macht mich dann stolz, dass ich da eine Anlaufstelle sein darf und dass ich dann weiter vermitteln kann.
Ich glaube, es ist ganz großartig, auf welche Möglichkeiten du bietest. Auf der anderen Seite, soziale Medien sind ja oft auch das Problem, weil dort die besonders Hübschen, die besonders Schönen oder die besonders,
wie auch immer,
genau, dargestellt werden. Jedenfalls projiziert man ja oft Dinge dort hinein, um dann mit einem gewissen Essverhalten genau dort hinzukommen. Wie empfindest du soziale Medien? Lösen die da was aus? Verstärken die das? Wie ist so da das Gefühl?
Ja, ich bin da so ein bisschen zielgespalten. Auf der einen Seite, also diese ganzen Filter und man darf nicht alles glauben, was man da sieht. Und ich erwische mich auch manchmal selbst dabei, dass ich was anschaue und denke, oh wow, wie schön. Und im Endeffekt, ich weiß ja, was dahinter steckt. Ich weiß, dass eine Person, die einmal im Jahr im Urlaub ist, die Bilder das ganze Jahr streckt und man denkt, ach, immer im Urlaub. Und man vergleicht sich so, ja, mit der Bühne, weil jeder stellt ja nur das irgendwie online, wo er sich besonders attraktiv, wo er sich besonders erfolgreich oder was auch immer fühlt. Und deswegen, man darf sich damit nicht vergleichen. Vergleiche sind der Anfang von allem Übel. Und mich erschreckt es, wenn ich in der Schule bin. Ich hatte erst einen Auftritt, dann gehe ich irgendwie auf die Toilette und dann sehe ich Jugendliche, Mädchen, die sich nicht mal mehr im Spiegel anschauen können, weil ihr normales Spiegelbild, was nicht gefiltert, erschreckt sie. Mhm. Sie schminken sich mit einem Handy, wo der Filter an ist. Und das schnürt mir die Kehle zu. Und da müssen wir aktiv werden, dass wir wirklich aufklären, dass wir im Bereich der sozialen Netzwerke schulen, dass wir zeigen, vergleich dich nicht mit Fake.
Wenn du einen Rat geben würdest, wie man mit sozialen Medien umgeht, wenn man genau diese Problematik hat, welcher Rat wäre das?
Bring den Müll raus. In der Küche ist es auch. Wenn es stinkt, du bringst den Müll raus. Deswegen, wenn man online unterwegs ist, man sollte genau gucken, wie fühle ich mich, bevor ich online gehe? Welche Accounts rufe ich auf? Welche Inhalte konsumiere ich? Und wenn ich hinterher das Gefühl habe, mich schlechter zu fühlen als vorher, mein eigenes Leben in Frage zu stellen, gnadenlos blockieren, entfolgen, weg damit. Raus ins Leben und Freunde treffen und auf die Frage, hey, wie geht's dir? Auch die Antwort abwarten.
Klare Entscheidung, Ehrlichkeit mit sich selbst.
Ja.
Und jetzt spanne ich nochmal zu den Bogen, zu dieser Studie. Da gibt es den partizipativen Forschungsansatz.
Ja.
Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ich finde es so wertvoll, dass bei dieser Studie auch ehemalige Betroffene einbezogen werden. Denn ich erlebe das auch bei Podiumsdiskussionen oder bei irgendwelchen Gesprächen, wo dann viele Menschen über ein Thema sprechen, aber keiner von denen hat es erlebt. Und das ist das Tolle, dass hier einfach auch ehemalige Patienten und Patientinnen mit dabei sitzen, die sagen können, hey, die Frage, das Work, die Seite im Workbook macht das und das mit mir. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen mit uns, ich sag mal, ich nehme mich da mal mit rein, mit uns Betroffenen sprechen, weil uns soll es ja helfen. Und wir wissen am besten, wie wir uns fühlen. Das kann man nicht in irgendwelchen Kurven und Statistiken und Studien, sondern da muss man mit Menschen sprechen.
Und was ist das Ziel der Studie? Natürlich, die Situation zu verbessern. Aber wäre da eine Skalierbarkeit möglich, dass man eben jedem so eine digitale Plattform auch anbieten könnte in der Zukunft?
Das wäre mein Traum.
Wie schön, dass du hier bist und wie schön, dass du dich so engagierst. Du bist in den Schulen, du bist vor Ort, du bist ansprechbar. Was macht das mit dir? Wie geht es dir heute im Vergleich zu früher? Und wie glaubst du, auf welchem Weg bist du gerade? Fühlst du dich noch manchmal so, oh, es könnte mich jederzeit wieder treffen? Oder gibt dir das auch eine gewisse Kraft, um auch positiv in die Zukunft zu schauen?
So viele Fragen.
Zu viele.
Also als erstes bin ich einfach total dankbar.
Ja.
Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich einmal mutig war und dass ich dieses Versteck spiele, denn genau das sind diese Essanfälle. Sie sind von Scham und von Einsamkeit behaftet. Und dass ich einmal mutiger war als meine Angst und mutiger war als meine Scham, hat mich dahin gebracht, dass ich heute für einige Menschen die Person vielleicht sein darf, die ich gebraucht hätte. Mhm. Und das ist das Schöne, dass ich inzwischen auch mit so einer Gelassenheit an die ganze Sache rangehen kann, weil ich wirklich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Jana, ich habe das Gefühl, das wird nie enden, kann ich sagen, doch. Du wirst wieder das Gefühl von einer freien Wahl haben. Denn früher habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, hier ist die 300 Gramm Tafel Schokolade, hier ist die leere Verpackung, wo ich mich frage, warum ist da ein Wiederverschluss? Mhm. Und heute sehe ich den Raum dazwischen. Und es ist nicht nur, also manchmal ist es natürlich so, dass ich noch vorm Kühlschrank stehe und dann frage ich mich, wie viel Kalorien hat das und welche Nährwert zusammen, was ist drin? Und dann, wenn diese Fragen kommen, dann weiß ich, ich muss hingucken, was in meinem Leben nicht stimmt. Wo fühle ich mich gerade überfordert? Warum brauche ich das? Die Essstörung von damals ist so mein Kompass von heute.
Das ist so eine positive Ausstrahlung. Ich bin sicher, dass viele sich fragen, kann ich mich nicht vernetzen auf dem Instagram-Account? Dürfen wir den einblenden?
Sehr, sehr gerne, freue ich mich.
Dann machen wir das jetzt gerade. Und dann am Ende noch meine Frage, was ist dein Motto des Lebens oder des Tages? Wie gehst du dort hinein, um so eine positive Ausstrahlung auch für andere Menschen aufrechtzuerhalten?
Oh, mein Motto des Tages ist, ich würde sagen, lass immer einen Platz für Wunder.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Es ist immer ein Platz für Wunder. Das war eine berührende Diskussion über Essstörungen und Möglichkeiten, wie man durch Forschung eine Verbesserung hinbekommt. Ich bin ganz beeindruckt gewesen, was man erreichen kann, wenn man sich persönlich engagiert. Und wenn Sie wieder Lust haben, genau solche Momente zu erleben oder Informationen über die Insight Universitätsmedizin Mainz zu erfahren, dann schalten Sie in 14 Tagen wieder ein.
Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert Insight Universitätsmedizin Mainz über einen Podcast-Anbieter eurer Wahl.